Hyperpolitik. Ein Jacobin Podcast.
Die rechte Internationale kehrt zurück oder sie kommt überhaupt erst zustande. Das ist das Thema der neuen Folge Hyperpolitik. Herzlich willkommen. Mein Name ist Ines Schwertner und ich spreche jede Woche über hochpolitisierte Zeiten ohne politische Folgen. Darum geht's jede Woche bei Hyperpolitik und ich schaue mir Nachrichten an, Schlagzeilen, die viele beschäftigt haben oder eben auch, was dabei nicht gesagt wurde, was für Verschiebungen sich darunter, was darunter stattgefunden hat. Das schaue ich mir jede Woche an und ich habe ungern einfach nur Recht, weil es geht ja ums Gewinnen und nicht ums Recht haben, aber ich habe mir nochmal angesehen, dass ich in dem Jahresausblick, den ich gemacht habe, Anfang Januar, ging es darum, wird die Rechte an die Macht kommen und so weiter. Und es war sehr auf den deutschen Kontext bezogen. Jetzt merkt man aber immer mehr, auch im Zuge der EU-Wahl, aber auch insgesamt global, dass sich wirklich eine internationale Rechte, eine rechte internationale gebildet hat. Und das konnte man jetzt in den letzten Tage kürzlich sehr, sehr deutlich erkennen. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, lohnt nochmal einen Blick, weil es wirklich erschreckend ist, dass die rechtsradikale Partei Vox in Spanien in einem Stadion voller Leute, natürlich ganz viele spanische Nationalflaggen, aber auch sonst viele Flaggen, eine Art Festival der rechten Politik veranstaltet hat. Und der absolute Superstar der neuen Rechten ist kein geringerer als der neue Präsident Argentiniens, Javier Milei. Vielen Dank nochmal für alle Korrekturen aus einer Sendung, dass man ihn ausspricht wie ein Ei am Ende. Also der etwas zerzauste, verrückte Typ, er erinnert an eine Mischung aus Donald Trump und Boris Johnson, nur mit braunem Haar. Aber vom Prinzip her ist das etwa der gleiche Verrückte mit einem noch viel stärkeren kapitalistischen Touch. Also er ist wirklich der wahr gewordene feuchte Traum von Rechtslibertären, muss man sagen, der einfach das Programm umsetzt. Das hatte ich schon einmal in einer Folge, als er gewählt wurde, gesagt. Also möchte möchte aus allen möglichen Währungsunionen aussteigen, möchte die Zentralbank abschaffen. Also es ist wirklich lauter eigentlich verrückte Sachen. Und was man jetzt schon sieht als Resultat, also möchte das Streikrecht abschaffen, hatte eine ganze Liste von Rechten, die er abschaffen will und gleichzeitig eben ein wirklich durch und durch kapitalistisches System ohne soziale Absicherung in kürzester Zeit. Argentinien daher in einer schweren wirtschaftlichen Krise. Die Folgen dieses Turbokapitalismus sind noch gar nicht abzuschätzen. Interessant ist jetzt hieran nur, dass er eben nach Spanien eingeladen war, zu der Vox-Partei, und sich da das Who is Who der internationalen Rechten versammelt hat. Also für alle, die noch irgendeinen Zweifel daran hatten, ob dieser Anarcho-Kapitalist irgendwie, dass dieses Libertäre doch gar nichts mit Rechten zu tun hat, dem wurden jetzt Lügen gestraft, denn dieses Festival in diesem Stadion in Madrid zeigt, glaube ich, allen sehr, sehr offensichtlich, dass eben mit der Vox-Partei, die sich positiv auf das Franco-Regime bezieht, eigentlich kein Zweifel mehr aufkommen kann. Genauso wie andere Gäste, Giorgia Meloni aus Frankreich, die Neofaschistin, genauso wie Viktor Orban, der dort war, Marine Le Pen aus Frankreich, also wirklich ein Sammelsurium an rechten Figuren, eben ein großes Spektakel und Milei eben, der gefeiert wird als der große Star, der dann auch, natürlich er war dort, hat den spanischen Premierminister beleidigt. Gomez hat ihn von der sozialistischen, man würde eher sagen sozialdemokratischen Partei mit unseren Begriffen, hat ihn halt der Korruption verdächtigt, hat ihn beleidigt, hat gesagt, der Sozialismus oder soziale Gerechtigkeit sind immer ungerecht, also hat sehr ideologisch gesprochen natürlich, aber eben auch den Premierminister angegriffen, sodass jetzt als Resultat, als Eklat die spanische Botschafterin aus Argentinien abgezogen wurde, weil man eigentlich eher nicht in ein Land reist und dann den Premierminister beleidigt als neu amtierender Präsident. Also da ist schon mal klar, dass auf alle möglichen diplomatischen Geflogenheiten natürlich gar keine Rücksicht genommen wird. Das heißt, das ist jetzt die Konsequenz. Witzig als kleine Anekdote, also ich hatte es ja schon auch ein, zwei Mal in der Sendung, wir haben ja auch so rechtslibertäre Figuren bei uns in Deutschland. Sie sind als Partei noch nicht ganz formiert. Die FDP ist noch nicht auf dem Milei-Status, wobei sich Christian Lindner natürlich größte Mühe gibt. Also in dieser Woche hat er die, ja, ich würde sagen, rechten Fake News verbreitet, dass Deutschland Radwege in Peru finanzieren würde und dass der deutsche Steuerzahler das nicht tun soll. In Wahrheit sind es, wie die Anstalt auch schon aufgeklärt hat, Kredite, an denen Deutschland sogar verdient. Also das Ganze ist eines Bundesfinanzministers mehr als unwürdig, sind einfach rechte Talking Points, die er im Öffentlich-Rechtlichen sagt. Also ich möchte Christian Lindner an dieser Stelle nicht in Schutz nehmen, versteht mich nicht falsch, aber ich will nur sagen, zwischen ihm und Javier Milei ist noch eine gewisse Spanne. Das ist jetzt vielleicht erstmal beruhigend, aber das heißt jedenfalls, er bewegt sich in die Richtung. Figuren wie Anna Schneider, die einfach so, ich weiß nicht, ob einfach gnadenlos dumm und naiv oder gnadenlos gefährlich und berechnend. Es ist beides ist keine gute Nachricht für uns, wenn sie Redakteurin eines einer Tageszeitung ist. Jedenfalls schreibt sie, Spanien empfängt Javier Milei wie den Rockstar, der er ist. Und man fragt sich nur ganz kurz, welcher Politiker hierzulande so eine Reaktion auslösen würde. Ja, also erstmal unterschlägt sie eben, dass es dieses rechte Festival war und bei welcher Partei und überhaupt, was sind die Hintergründe? Also eine wahnsinnig gute Journalistin. Und zum Zweiten, ja, das letzte Mal, als ein deutscher Politiker ein Stadion voll gemacht hat und diese jubelnden Massen einem Nazi zugejubelt haben, das ist schon etwas her und man hätte also zumindest so minimalen Anstand oder eben minimale, ich weiß nicht, also diese krasse Geschichtsvergessenheit ist fast schon beeindruckend, dass man diese Bilder sieht und denkt, der wird wie ein Rockstar, der er ist, bejubelt und gleichzeitig merkt man, okay, da sind einfach lauter Faschisten, die da auftreten. Also wie gesagt, die viel gesagte Brandmauer ist überhaupt nicht existent. Also wer das nicht mal im Minimalsten einordnen kann, hat wirklich gar nichts verstanden und wer das dann auch noch so bejubeln kann, daran merkt man auch, dass die Folgen, die politischen Folgen einer Figur wie Milei eben überhaupt nicht abgeschätzt werden. Interessanterweise ist jetzt diese Woche auch rausgekommen, dass Marine Le Pen, also die französische rechte Partei, möchte im EU-Parlament nicht mehr mit der AfD zusammenarbeiten. Das war schon länger bekannt, also das ist jetzt nicht die absolut neueste News, aber jetzt eben kurz vor der EU-Wahl bekommt es eben natürlich nochmal neues Feuer, weil sie gesagt hat oder weil er gesagt hat, naja, jemand, der SS-Uniform trägt, ist ja nicht gleich ein Nazi. Und das war dann selbst für die französische Rechte zu viel. Die wollen im EP also nicht mehr mit der AfD zusammenarbeiten. Dass man zu rechts wirkt für Marine Le Pen, das muss man schon erstmal schaffen. Das zeigt also zum einen die Rechtsverschiebung auch innerhalb der AfD mit Maximilian Krah, der einfach nochmal als Figur dem Höckeflügel nahestehend und auch einfach in seinen Aussagen sehr, sehr eindeutig ist. Das steht einerseits für die Polarisierung und für die Bewegung innerhalb der AfD weiter nach rechts, das stimmt. Gleichzeitig ist das aber auch ein taktisches Manöver von Le Pen und dem Rassemblement ich habe ihren Namen vergessen. National. Ja, genau, die haben sich nämlich umbenannt. Ich stecke immer noch in den früheren Zeiten. Jedenfalls eine Strategie von ihr, sich auch abzugrenzen, was sie jetzt überhaupt auch an dem Wahlkampf macht, sich eher als Mitte-Rechts zu präsentieren. Nicht eben so fremdenfeindlich, nicht so migrationskritisch wie sonst, sondern eher auf soziale Themen zu gehen. Und auch Giorgia Meloni, die sehr doll darauf achtet, nicht zu sehr als Faschistin zu gelten. Also einerseits sind sie das natürlich noch, aber sie versuchen das zumindest als Diskursstrategie jetzt durchzusetzen, nicht mehr ganz als diese Rechten zu gelten. Und dadurch ist dieses Absondern der AfD ein Teil dieser Strategie. Das wird, da darf man sich, glaube ich, gar nichts vormachen, von den Kräfteverhältnissen im Europaparlament wird es nicht viel verändern, selbst wenn die AfD sich einer rechteren Fraktion anschließt. Würde das für das insgesamte Kräfteverhältnis von Mitte-Rechts-Parteien und wahrscheinlich auch von den Diskussionen dort und wahrscheinlich auch von den Richtlinien, die da über die da abgestimmt wird, wird das wahrscheinlich nicht groß etwas verändern. Das ist jetzt eben ein wahltaktisches Manöver und das zeigt aber auch, dass es Verschiebungen auf dieser Rechten gibt. Es ist kein homogener Block, die auch die Rechte ist zerstritten an der Frage zum Beispiel der Unterstützung für die Ukraine, also auch der Frage von machtpolitischen Blöcken, während zum Beispiel die AfD, das sieht man auch an Unterstützungs- und Spionagefällen, eher nah an Russland steht, ist zum Beispiel jemand wie Giorgia Meloni unterstützt die Ukraine, ist für noch mehr Waffenlieferungen. Also eben auch die internationale Rechte ist da gespalten. Nichtsdestotrotz wird das, und das ist immer auch eine der Erkenntnisse, nicht nur der letzten Jahre, sondern eigentlich ganz grundsätzlich, dass es die Rechte eher vermag, sich auch wieder zusammenzureißen, um einfach Macht zu erlangen oder an der Macht zu bleiben. Also sie können diese Widersprüche grundsätzlich besser aushalten, als es die gesellschaftliche Linke kann. Wir haben das sehr, sehr gut noch einmal auch sehr prophetisch eigentlich behandelt in der Jacobin-Ausgabe vom Frühling letzten Jahres, nämlich die hieß die Nationale Internationale, also genau das eigentlich, was jetzt in diesem Stadion abgegangen ist. Und ich hatte sie ja auch in dieser Jahresvorschau schon gesagt, also die Wahl in den USA mit Trump wird es noch einmal bestätigen, aber jetzt eben auch die Wahl in der Europäischen Union und auch Argentinien, das waren alles Entwicklungen, die man vor einem Jahr vielleicht noch nicht so konkret absehen konnte, aber wo sich jetzt diese Tendenz bestätigt, dass diese nationale, internationale auch über die Widersprüche hinweg zumindest hegemonial wird in einigen sehr zentralen Staaten und das deshalb so wichtige, auch linke Projekte wie zum Beispiel Lula in Brasilien, total entscheidend sind, auch um diesen geopolitischen großen Block mit rechten nationalen Regierungen zumindest etwas entgegensetzen zu können. Wir werden das weiter beobachten und ich finde jedenfalls diese rechte Internationale zeigt aber eben auch, und das ist jetzt das zweite Thema dieser Woche, dass wir eine geopolitische Verschiebung haben und einen Machtverlust auch westlicher Demokratien oder einen Legitimationsverlust, der sich eben auch ausdrücken kann in einer Eroberung der Rechten. Also immer dann, wenn es eine Legitimationslücke gibt, ein Machtvakuum, können Rechte da hinein drängen und man sieht eben, es steht gerade nicht gut um westliche Demokratien. Jetzt hat in dem Krieg in Gaza, also Israels Krieg in Gaza, hat das Internationale Strafgerichtshof, hat der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle beantragt gegen sowohl die Hamas-Führung als eben auch gegen Premierminister Benjamin Netanyahu, also der Internationale Strafgerichtshof. Ich habe mich dann auch noch einmal belesen, weil man da ja einfach sehr korrekt sein muss, kann Individuen anklagen, keine Staaten. Deshalb sind diese beantragten Haftbefehle noch keine richtigen Haftbefehle, aber eben, das ist, wenn der Chefankläger diese Haftbefehle beantragt, ist es schon ein eindeutiges Zeichen. Man muss aber eben dazu sagen, dass alle einzeln erst einmal, dass für alle einzeln diese Haftbefehle beantragt wurde. Da geht es als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, diese Dinge. Das heißt, es sind einzelne Punkte aufgeführt gegen einzelne Personen, nicht gegen Staaten. Sie sind beantragt und das dauert jetzt, bis die drei Richterinnen und Richter das geprüft haben. Das kann weniger Zeit in Anspruch nehmen. Bei Putin zum Beispiel war es nur knapp einen Monat. Das kann aber auch sich mehrere Monate ziehen. Das heißt, wir wissen nicht, wann diese Haftbefehle tatsächlich dann auch erlassen werden von eben diesen drei Richterinnen und Richtern. Trotzdem, jetzt mal fernab von dem rein juristischen Prozedere, dass das natürlich formal jetzt erstmal in Gang gekommen ist, war entscheidend. Aber was bedeutet das eigentlich politisch, wenn der Internationale Strafgerichtshof sagt, es finden in Gaza gerade Kriegsverbrechen statt. Niemand leugnet, dass auch die Terroranschläge vom 7. Oktober auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit waren, aber eben jetzt auch der Krieg und die Vertreibung von Millionen von Menschen. Und das hat jetzt mal eben fernab der, was formal passiert jetzt als Prozess, hat natürlich eine große Aufregung ausgelöst. Wie kann der Internationale Strafgerichtshof jetzt Haftbefehle beantragen? Jetzt geht es sehr darum, welche Rolle der Chefankläger spielt und vor allem auch um die politische Debatte. Darf die Hamas-Führung gleichgesetzt werden mit der israelischen Regierung? Und das sorgt insbesondere auch bei westlichen Regierungen, bei der Bundesregierung, aber auch Joe Biden hat das kritisch kommentiert, sorgt natürlich dafür, dass man sich, dass man dieses in einen Topf werfen, was es nicht ist, weil es einzelne Anklagepunkte sind gegen einzelne Individuen. Trotzdem heißt es natürlich, ist die politische Bedeutung klar. Wenn man das gleichzeitig tut und in einem Atemzug tut, dann ist die politische Bedeutung, jetzt werden auch westliche Staaten, wenn wir Israel als einen westlichen Staat ansehen, oder zumindest im Bündnis mit westlichen Staaten, wird jetzt auch vom Internationalen Strafgerichtshof zumindest erstmal verfolgt, was da passiert. Das geht in einen Trend, auch was der Internationale Gerichtshof, der wiederum keine Individuen anklagt, sondern Staaten, diesen Trend auch schon in etwa bestätigt. Südafrika etwa hat vor wenigen Wochen eben auch einen Antrag gestellt, um die israelischen Kriegsverbrechen zu ahnden. Da wurde das nicht in der Schärfe verfolgt, sondern da, wo haben sich die Richter dann dafür entschieden, sich für eine Waffenruhe einzusetzen, also das Ganze nicht Israel zu sanktionieren, sondern eben sich für diese Waffenruhe einzusetzen, also eine Stufe drunter. Aber allein diese Auseinandersetzung in den internationalen Institutionen, auch die UN hat jetzt schon mehrere Initiativen gestartet, um die Kriegsverbrechen in Gaza zu unterbinden. Man kann daran erkennen, dass es eben auch hier zu einer Verschiebung gekommen ist in den internationalen Institutionen und Organisationen, die natürlich auch nicht mehr so beherrscht werden von westlichen Ländern. Ich sage das mal so in Anführungszeichen, weil eben die liegen nicht alle im Westen, aber ihr wisst, was gemeint ist, dass diese einfach nicht mehr diese Vormachtstellung haben und dass im Prinzip auch viele andere der Institutionen, die immer sehr stark natürlich westlich geprägt waren oder auch von einer klaren Hegemonie und Dominanz der USA geprägt waren, dass das einfach nicht mehr so ist. Das bildet einfach die Realität der Welt nicht mehr wieder, der Kräfteverhältnisse global und bildet auch nicht mehr die Realität in diesen Institutionen wieder. Also im UN-Sicherheitsrat könnte eigentlich keine Resolution mehr durchkommen, weil die einzelnen Staaten Vetorecht haben, Russland, China und die USA. Also es blockiert sich im Grunde selbst, solange die Staaten sich nicht direkt, aber mindestens indirekt in einem Krieg miteinander befinden. Also der Ukraine-Krieg ist im Prinzip auch eine Auseinandersetzung zwischen Russland und den USA. Der Handelskrieg, von dem ich letzte Woche gesprochen habe, mit den Zöllen, ist eine Auseinandersetzung zwischen den USA und China. Und jetzt auch der Krieg in Gaza eben ist eine Auseinandersetzung auch der USA, auch Deutschlands, weil sie eben Waffen liefern und die Regierung unterstützen. Und deswegen können sie natürlich nicht einfach neutral die Rechtsstaatlichkeit und das Völkerrecht, wie sie das sonst immer tun würden, das Völkerrecht hochzuhalten, das Völkerrecht, das für alle gleich gilt, Menschenrechte, die universal für alle gleich gelten sollten. Aber das war ehrlicherweise schon immer ein Trugschluss zu glauben, dass diese Menschenrechte universal insofern gelten, als dass die westlichen Mächte schon immer auch mit doppelten Standards gemessen haben und dass Kriege auch immer, auch Kriegsverbrechen, immer nach unterschiedlichem Maß gemessen wurde, je nachdem, wer eben da die internationale Stärke hatte. Und dass jetzt dieses, nochmal um zurückzukommen auf die beantragten Haftbefehle, dass diese gleichzeitig gestellt werden, auch gegen Netanyahu zum Beispiel, zeigt einfach sehr deutlich, dass dieses Bündnis auch aus westlichen Mächten insofern nicht mehr so stark ist, als dass das eben möglich wäre. Also ich glaube, das wäre vor 10, 20 Jahren, wenn man sich an den Irakkrieg und auch an die Lügen, die jetzt nachweislich, die im Zuge des Irakkriegs auch durch die US-amerikanische Regierung da betrieben wurden, das wurde natürlich nie in der gleichen Weise, diese Kriegsverbrechen in der gleichen Weise geahndet wie andere. Und insofern ist das jetzt schon ein starkes Stück und deswegen reagieren eben auch die deutsche Bundesregierung und auch die amerikanische Regierung eben so stark. Die Frage wird jetzt sein, wie man damit umgeht. Also es ist jetzt eben so, dass man prüft, ob diese beantragten Haftbefehle tatsächlich Haftbefehle werden. Dann hieße das, man kann es nicht direkt vollstrecken, also man kann jetzt nicht ins Land fahren und Netanyahu festnehmen. Man kann es also nicht direkt sanktionieren oder vollstrecken. Das bedeutet aber für die einzelnen Individuen schon, dass sie keine Reisemöglichkeiten haben, in ein anderes Land dann zum Beispiel einzureisen. Also in diesem Fall dürfte Benjamin Netanyahu, wenn er angeklagt werden würde, dürfte er nicht nach Deutschland einreisen, weil Deutschland ein Unterzeichner dieses Vertrags ist, neben vielen anderen. Interessanterweise Israel, die USA, Russland haben nicht unterzeichnet. Also das, da zeigt sich eigentlich auch schon, wer erkennt das Völkerrecht eigentlich an und wer nicht. Die Bundesrepublik Deutschland hat es aber ratifiziert und müsste also danach handeln und sagt das ja auch eigentlich ständig. Also wie oft sagt die deutsche Bundesregierung, spricht sie vom international geltenden Völkerrecht. Also wir werden es sehen, wir werden sehen, welche Konsequenzen die deutsche Bundesregierung daraus zieht. Man erkennt aber auch hier schon wieder in der Reaktion auch von anderen Politikern. Ich habe gestern gesehen, der Roderich Kiesewetter, ja, so heißt er tatsächlich, CDU hat gesagt, andere Länder wie zum Beispiel Belgien oder Frankreich das Urteil oder die beantragten Haftbefehle sofort anerkennen und eben auch die da viel, viel stärker reingehen als jetzt zum Beispiel die Bundesrepublik. Das liegt nur daran, dass die Islamisten in Frankreich so stark sind und jetzt Druck auf Macron ausüben. Also hier wieder die Diskurstaktik sehr, sehr klar. Eigentlich sind die Islamisten in Europa schuld, um abzulenken von dem eigentlichen Thema, nämlich wie geht man jetzt mit diesem Völkerrechtsbruch um? Und daran erkennt man schon die Versuche auch nicht nur der Bundesregierung, die das relativ seicht macht, aber die Versuche auch zum Beispiel von CDU-Politikern dann dieses Diskursfeld, was für sie unangenehm sein muss, weil eben dieser unterschiedliche Maßstab sehr, sehr deutlich wird, zu verschieben auf ihr Thema, nämlich das eigene Problem sind die Islamisten und ist die Migrationspolitik. Also das werden wir wahrscheinlich auch noch häufiger erleben, diese Form von Diskursfigur, möchte ich mal so sagen, die eben, und das hatte ich jetzt schon in sehr, sehr vielen Sendungen gesagt, von den eigentlichen Kriegsverbrechen sehr ablenkt. Also jetzt auch darüber zu sprechen, was für ein Typ ist eigentlich der Chefankläger, lenkt total davon ab, was das eigentlich bedeutet für die internationale Staatengemeinschaft, was für ein Bruch das auch wäre, wenn Länder wie die Bundesrepublik Deutschland oder die USA diesen solche Urteile zum Beispiel nicht anerkennen, sollten tatsächlich Haftbefehle daraus entstehen. Also auch das, letzte Woche habe ich schon gesagt, es ist ein Bruch in der weltpolitischen Lage. Ich glaube, die Folgen dessen werden wir erst in den nächsten Monaten erst so richtig erkennen. Aber ich glaube, es ist wichtig, darüber sehr so ruhig wie möglich und so wenig demagogisch wie möglich zu sprechen, weil es einerseits um Kriege und um Menschenleben und deswegen wirklich um etwas Ernsthaftes geht und andererseits, glaube ich, tatsächlich sich da daran Verschiebungen deutlich machen, die wir über längere Zeit dann noch erleben werden. Also dies ist eine etwas ernstere Folge. Ich versuche jetzt den Abschluss zu schaffen mit ein bisschen etwas Aufheiterndem. Also ich soll ja jede Folge mit einer positiven Geschichte beenden. Wie kommt man aus dem Zirkel von Hyperpolitik raus? Normalerweise rede ich dann über Streiks oder sonstige tolle Dinge, große, ja, wie auch immer, tolle Organisierung. In diesem Fall kann ich uns alle beglückwünschen, dass der Unternehmer Carsten Maschmeyer sich unserer kommunistischen Bewegung offenbar angeschlossen hat. Carsten Maschmeyer ist eigentlich ein Unternehmer, wo man denkt, der schreibt merkwürdige Bücher. Ich kenne ihn nur dadurch, dass er mit Veronika Ferres zusammen war. Also ich kenne ihn nur auf so Gala oder bunte Cover. Ich weiß überhaupt gar nicht, was der wirklich verkauft, aber darum geht es offensichtlich auch nicht, weil er ist einfach ein bekannter Unternehmer und total wichtig. Und er ist jetzt durch Postings aufgefallen, die so gar nicht auf FDP-Linie sind, sondern indem er ist jetzt einer unserer Kommi-Freunde, ich lese euch das gerne vor, was er zum Beispiel geschrieben hat. Es ist wirklich wunderschön. Also eigentlich waren es bisher nur zwei Postings, aber wer weiß, was da noch alles kommt. Ja Gott, ich habe in der letzten Woche wirklich zu viele Dinge gemacht, dann findet man diese Fotos nicht wieder. Also er hat zum Beispiel einmal geschrieben, dass viele Chefs die Bedeutung von Urlaub nicht anerkennen. Danke Carsten Maschmeyer dafür. Er hat einen Sherpie gepostet, wo drauf steht, Urlaub heißt Urlaub, ist richtig. Er schreibt, für manche Arbeitgeber ist der Begriff Urlaub eher ein Fremdwort. Leider gibt es immer noch einige Chefs, die das Konzept des Urlaubs nicht ganz verstanden haben. Statt ihren Mitarbeitenden die wohlverdiente Auszeit zu gönnen, bombardieren sie mit Anrufen, E-Mails und so weiter. Danke Carsten dafür. Also es ist auch einfach ein wirklich schönes Sherpie. Urlaub heißt Urlaub. Das könnte auch wirklich eins zu eins so von uns kommen. Das ist wunderbar. Und gegen den herrschenden Diskurs, alle arbeitenden Menschen sind zu faul, die Leute sollen gefälligst sollten länger arbeiten, später in Rente gehen und so weiter. Carsten Maschmeyer hält dagegen und schreibt, nein, die Arbeitnehmer in Deutschland sind nicht zu faul. Also ich glaube, es fehlt noch ein bisschen was zum kohärenten sozialistischen Weltbild bei Genosse Maschmeyer, aber ich sehe eine starke Entwicklung und es ist auch schön zu sehen, dass dieser Grundkonsens, den ja offenbar konservative, rechte, liberale bis hin zu unseren Freunden, sozialdemokratischen und grünen Freunden, die allesamt sagen, die Leute sind zu faul, sie müssen leider mehr arbeiten, wir müssen leider den Gürtel enger schnallen, tralala. Dass ein Unternehmer, der wirklich jetzt nicht dafür bekannt ist, der Revolutionsführer von morgen zu sein, trotzdem einfach gesunden Menschenverstand an den Tag legt und sagt, Leute, lasst die Leute doch einfach mal in Ruhe in ihrem scheiß Urlaub und die Leute arbeiten doch genug. Also sie sind nicht zu faul, ich weiß das, ich habe Angestellte. Dass ein Unternehmer diesen Teil gesunden Menschenverstands ausdrücken muss, ist eigentlich ein Problem, weil das heißt, dass wir wirklich politisch, das ist wirklich politisch gerade schlimm und um uns steht. Aber wir freuen uns auch über jeden, der aus welchen Gründen auch immer eben zur Bewegung dazustößt. In diesem Sinne, wenn Carsten Maschmeyer es kann, dann kannst du es auch. Insofern, ist es eine doch begrüßenswerte Entwicklung. Dahingehend, ich bedanke mich wie immer für euer Zuhören in dieser Folge, aber auch in der letzten Folge. Vielen Dank wie immer für die Kommentare und die Kritik. Dazu muss ich noch sagen, ja, es ist mir ein Fehler unterlaufen in der Eurovision Song Contest Folge. Es war nicht Juliane Werding, die sich den Frieden gewünscht hat, sondern Nicole. Das stimmt, das tut der Argumentation zwar gar nichts zur Sache, aber das stimmt. Ich war offensichtlich immer noch abgelenkt von vielen anderen Dingen. Und warum ich so freundlich zu Norwegen als ESC-Teilnehmer war, liegt einfach daran, dass der Beitrag von Alexander Rybak der schönste Eurovision Song Contest Beitrag jemals war und auch für immer sein wird. Das heißt, Norwegen ist der Sieger der Herzen für immer und ewig. Ich weiß nicht, wer das in Frage stellt, aber vielen Dank jedenfalls für die vielen Kommentare und Richtigstellungen. Ihr habt recht wie immer, aber ihr wisst, es geht nicht nur ums Recht haben, sondern ums Gewinnen. Und in diesem Sinne in der nächsten Woche hören wir uns nicht, denn ich bin im Wahlkampf und habe auch andere Probleme zu lösen. Das heißt, in der nächsten Woche bin ich leider viel, viel unterwegs. Die Wahl kommt immer näher, aber wir werden das jetzt noch schaffen. Insofern, nächste Woche hören wir uns leider einmal nicht. Machen eine kurze Pause. Hier auch bei Jacobin wird eine Woche Urlaub gemacht. Auch das ist erlaubt, wie wir gehört haben. Schöne Grüße an euch, an Carsten Maschmeyer. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann.
Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de/hyperpolitik. Vielen Dank.